Moin, moin, ich grüße dich, ich grüße euch ganz herzlich. Niklas und ich sitzen hier wieder in unserem kleinen improvisierten Studio und wir freuen uns, dass wir wieder in die Bibel gucken können. Es ist ja zurzeit gerade spannend, also Apostelgeschichte 13, da arbeiten wir uns ja von Mal zu Mal voran und Paulus und Barnabas sind also von Zypern rübergefahren in den Süden der Türkei nach Antalya, also da, wo die Touristen, die nein, die Türkei fliegen, in der Regel ankommen heute. Und von dort aus wandern sie weiter in den Norden. Die Südspitze der Türkei wird ja, oder die Südküste der Türkei wird ja von so einem Gebirge abgeschottet, Taurusgebirge, da müssen sie rein. Und sie wandern nach Antiochia in Pisidien. Wir hatten ja vorhin schon, oder vorher schon Antiochia in Syrien, jetzt haben wir Antiochia in Pisidien. Beide Städte sind nicht zu verwechseln. Das in Syrien, Antiochia, das ist ja die berühmte Metropole, wo in damaliger Zeit ja, die Fäden der verschiedenen Handelsstraßen zusammenliefen. Heute heißt das Antakya. Und Antiochien in Pisidien, das war auch ein Handelszentrum. Die Strategie von Paulus ist ja erkennbar. Also er will immer in Zentren gehen, also wo viel Bewegung ist, wie viele Leute sich treffen, von wo viel auch wieder ausgeht, viele Menschen wieder weggehen, weil in diesen Metropolen das so ist, wenn er da das Evangelium verkündigt, wenn da Leute Christen werden, dann hat man durch die Durchmischung dieser Metropole gleich so einen Multiplikationseffekt. Also dann multipliziert sich das, strahlt das aus. Und er geht am Schabbat in die Synagoge, nimmt am Gottesdienst teil und er wird aufgefordert, was zu sagen. So gut, so weit, so gut. Und er nutzt die Gelegenheit und sagt was. Und mit dem ersten Teil der Predigt haben wir uns beim letzten Mal beschäftigt. Und jetzt kommen wir also zum zweiten Teil. Der erste Teil ist eine ausführliche Darstellung der Geschichte, der Verheißung von der Herausführung Israels aus Ägypten bis zum verheißenen Messias, dem Retter für Israel. Und dann setzt er nochmal neu an und spitzt das, was er historisch quasi dargestellt hat, das spitzt er jetzt nochmal massiv zu. Ich lese mal die Verse 46, Kapitel 13, Vers 26 bis 41. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Schabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hatte ihn auferweckt von den Toten. Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen hatte, hat er so gesagt, Jesaja 55, Vers 3, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch in einer anderen Stelle, Psalm 16, Vers 10, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Habakuk 1, Vers 5. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Puh, also, so sieht's aus. Und Paulus stellt also den Zuhörern Jesus vor Augen. Das ist die überraschende Botschaft für die Juden. Sie warten auf den Messias. Und Paulus sagt, und dieser Messias, der ist da, der heißt Jesus. Und dann sagt er, das, was in Jerusalem geschehen ist, als sie ihn abgelehnt haben, das war in Wirklichkeit die Erfüllung der Ankündigung. Also er sagt, indem sie ihn abgelehnt haben, haben sie im Grunde nach Kräften dazu beigetragen, dass die Heilsgeschichte genau so geschrieben wurde, wie sie im Alten Testament angekündigt wurde. Und das wusste er ja, ich meine, von sich selber auch ganz genau, weil er war ja ein radikaler Gegner Jesu. Er hatte zuerst gesagt, das kann überhaupt nicht wahr sein, dass ein Gekreuzigter der Messias ist, unmöglich. Und dann war er dem Auferstandenen vor Damaskus begegnet. Dann war ein neues Licht darauf gefallen, auf all das, was er vorher gehört hatte. Und dann hat er die Schrift gelesen, zum Beispiel Jesaja 53, dass der leidende Gottesknecht in Leiden und Sterben geht, stellvertretend für uns. Und dann begriff er, Jesus wurde abgelehnt von meinem Volk und gerade darin, in dieser Ablehnung, hat Gott seine Verheißung erfüllt und hat das umgedreht und hat es bestätigt in der Auferweckung. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament der Heiligen Schrift, die zeigt, dass der Messias bestätigt wird durch die Auferweckung. Denn dadurch wird sichtbar, ja, er ist wirklich der Retter. Das ist nicht nur eine fromme Deutung von irgendwelchen Lehrern, sondern Gott selber hat in der Auferstehung bestätigt, dass Jesus der Messias und der Retter für Israel und für alle Völker ist. Und dann sagt er, das dürfen wir euch heute verkündigen, Vergebung der Sünden. Das heißt, es kommt alles weg. Jesus nimmt alles weg, was zwischen uns und Gott steht. Ihr könnt wirklich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben, versöhnt mit Gott sein. Er wird euer Vater. Ihr dürft seine Kinder sein. Ihr dürft bei ihm ganz zu Hause sein. Das gibt eurem Leben ein Fundament und einen Rückhalt und eine innere Dynamik und eine Freude und eine Hoffnung. Wir verkündigen euch diese rettende Siegesnachricht. Das ist das Entscheidende. Das, was er nicht selbst geschafft hat, das sagt er seinen jüdischen Mitbrüdern. Durch das Gesetz, wo wir uns bemüht haben, die Sachen mit Gott wieder in Ordnung zu bringen, hinzubiegen. Das haben wir nicht geschafft. Das ist so ähnlich, wie wenn du ein Gerät kaputt machst und anschließend die Gebrauchsanweisung liest und anhand der Gebrauchsanweisung das Gerät wieder ganz machen willst. Das funktioniert nicht. Dafür ist die Gebrauchsanweisung nicht da. Die Gebrauchsanweisung gibt dir quasi eine Hilfe, das Gerät richtig in Betrieb zu nehmen. Aber wenn du sozusagen schon mal auf eigene Faust alles kaputt gemacht hast, dann kannst du zwar die Gebrauchsanweisung lesen, aber an entscheidender Stelle wird das, was dann da angekündigt ist, genau nicht passieren. Also die Gebrauchsanweisung ist nicht dafür da, etwas zu reparieren. Paulus sagt, so habt ihr aber das Gesetz Gottes, das er uns gegeben hat, falsch verstanden. Ihr habt den Bund kaputt gemacht und jetzt versucht ihr dadurch, dass ihr eifrig das Gesetz erfüllt, den Bund mit Gott wieder zu reparieren. Und das geht nicht. Das tut Gott selber, indem er Jesus als den Retter und Versöhner schickt. Lasst euch eure Sünde vergeben. Und das Gleiche gilt jetzt auch für die Suchenden aus den Völkern. Die waren in großer Zahl dabei und er redet sie ausdrücklich an. Das waren die sogenannten Gottesfürchtigen. Also die Suchenden. Die hofften, sie würden dazugehören, die aber nie so genau wussten, ob sie nun dazugehörten oder nicht. Die Leute sagen, ja, es muss doch ein höheres Wesen geben. Also, man kann das zwar nicht genau wissen, aber irgendwie muss doch da was sein. Und Paulus sagt, ja, Jesus ist gekommen. Ja, man darf es wissen. Ihr sollt es wissen. Vergebung der Sünden ist möglich. Und dann sagt er noch, ist das jetzt eine Drohung? Nein, es ist eine Warnung. Eine Warnung geschieht aus Liebe, weil man möchte, dass das, was man vor dem man warnt, dass das nicht eintritt. Und dann sagt er, achtet darauf, dass nicht das passiert, was bei den Propheten angekündigt wird. Und er zitiert den Propheten Habakuk. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Krass, also das ist der warnende Vers. Gott verkündigt etwas und ihr verachtet es. Ihr lehnt es ab. Das wird für euch zum Gericht, sagte schon Habakuk, nicht etwa Paulus. Er bittet darum, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir werden später noch über die Reaktion der Leute reden müssen, aber diese Botschaft, die gilt uns heute. Jesus ist der Gekreuzigte, von Gott bestätigt durch die Auferweckung. Er ist der, der uns zurechtbringt. Was wir mit all unseren Bemühungen, was auch immer wir versuchen werden, nicht hinkriegen, das schenkt er uns. Er will, dass wir es annehmen, dass wir es geschehen lassen, was Gott für uns in Jesus tut. Wer es ablehnt, für den gibt es keine Rettung. Wir gehen dann in das Gericht Gottes und müssen dann für uns selber gerade stehen und können nicht für uns selber gerade stehen. Das ist das Entscheidende. Deshalb bittet Paulus und ich bitte euch genauso. Im Namen von Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Öffne dich dieser Botschaft, lass diesen Jesus, diesen Retter, Helfer, Heiland deines Lebens in dein Leben hinein. Also, Tagebücher der Apostel. Ihr merkt, so weit weg ist das, was damals dem Apostel Paulus begegnete, nicht von unserer Realität. Auch heute sind viele Leute irgendwie weit weg und wollen aber auch nicht nah ran, wollen sich das nicht schenken lassen, was Gott uns schenkt, sondern wollen lieber mit der Gebrauchsanweisung zum Leben irgendwie alles reparieren, was nicht zu reparieren geht. Ich grüße dich heute ganz herzlich und freue mich darauf, dich nächste Woche wiederzusehen. Bis bald, mach's gut. Tschüss, dein Pastor Harley.